Ja, ich lese den Bibeltext aus Lukas 23, die Verse 26 und 32 bis 49. Und da sie Jesus hinführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der kam vom Feld, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesu nachtrüge. Es wurden aber auch hingeführt zwei andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen: Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber. Ist er Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn aber auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch oben über ihn geschrieben, die Überschrift mit griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerten ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selber und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und wandten sich wieder um. Es standen aber auch seine Bekannten von Ferne und die Frauen, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolgt und sahen das alles. Es ist gar nicht einfach, jetzt über Karfreitag zu sprechen. Es wäre ganz einfach, wenn wir das ernst nehmen würden. Wir gehörten alle hier unter das Kreuz und beteten an. Das wäre eigentlich Karfreitag im ganzen Vollsinn. Aber wir erinnern uns daran, und es ist auch gut so, dass wir die Worte immer wieder mal anhören. Und das sind so Worte, die lesen wir einfach so drüber weg und machen uns so wenig Gedanken darüber, zum Beispiel, wie es heißt: Und als sie nach Golgatha kam, kreuzigten sie dem Sohn des lebendigen Gottes. So müsste das eigentlich heißen. Der von sich selbst gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Mensch setzt Gott auf die Anklagebank. Und da sehen wir, wozu der Mensch fähig ist. Anstatt sich retten zu lassen, anstatt ihn als Heiland willkommen zu heißen, schlagen sie ihn ans Kreuz. Und nun hängt er da und ist zum Sterben bestimmt. Der Mensch, Jesus. Für viele Zeitgenossen Jesu war das die Stunde, wo alles aus war. Die, die ihn lieb hatten, die an ihn glaubten, die nachgefolgt waren, die mussten in ihrem Herzen bekennen und ihren Gedanken und allem, alles ist aus, alles vorbei, all unsere Hoffnung, alles verloren. Alle Hoffnung aufgegeben. Jesus war in ihren Augen eigentlich gescheitert. Ein Teil beklagte ihn, ein größerer Teil verspottete ihn. Konnte überhaupt ein Mensch von sich sagen, ich und der Vater sind eins, der das gesagt hatte, konnte er so enden? Und die Zahl der Spötter nahm zu. Von der obersten Schicht, der Gesetzeslehrer bis zum normalen Volk. Ja, an einem Wehrlosen kann man sich austoben. Warum hat Jesus zu Zeiten vor dem Kreuz nichts dagegen unternommen? Man konnte mit ihm eigentlich machen, was man wollte. Aber er unternahm nichts dagegen. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus auf dem Laubhüttenfest zu ihnen sagte, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und dieselben muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Und dann sagt Jesus, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Was sagte Jesus? Darum liebt mich mein Vater. Die Spötter sagten sich, sieht so die Liebe Gottes aus? Ausgerechnet ein Kreuz? Jesus macht hier ganz deutlich, kein Justizirrtum, auch keine menschliche Macht, nimmt mein Leben, sondern ich lasse es. Ich lasse mein Leben, niemand nimmt es mir. Ja, Gott hat seine Liebe der gesamten Menschheit bis heute und bis in Ewigkeit geoffenbart am Kreuz von Golgatha. Das Zeichen der Liebe Gottes. Dort verblutete für uns das Lamm Gottes. Die Gegner Jesu triumphierten. Von wegen, keiner nimmt es mir, das Leben. Wir haben es doch bewiesen, dass wir es können. Und man schüttelte sich die Hände. Den sind wir endlich los. Er ist nicht mehr wert als die beiden Verbrecher links und rechts. Und unser Herr am Kreuz für alle Menschen starb, bewies es, dass er auch alle Menschen liebte, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation sind auch unsere Geschwister, die heute verfolgt werden. Ich glaube, dass so manches Gebet auch von verfolgten Christen sein wird, Vater, vergib ihnen, sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Das ist eigentlich eine Haltung Jesu. Und ich glaube, dass Jesus auch diese Worte für uns eingelegt hat vor Gott, bevor wir gläubig wurden. Jesus wird längst gehandelt haben und uns im Blick gehabt haben. Längst in Gottes Plan waren wir eingeschlossen, wenn wir die Bibel lesen, erwählt vor Grundlegung der Welt. Da waren wir vor Gott schon sichtbar, nur wir sahen noch nichts. Aber Gott hatte seinen Plan mit uns. Und ich glaube, Jesus hat damals schon gesagt, Vater, vergib. Er oder sie wissen noch nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das Volk stand da und sah zu. Die Obersten und der Rest waren voller Hohn und Spott. An einem Punkt waren sie aber ehrlich und lobten ihn sogar. Er hat anderen geholfen. Das mussten sie anerkennen. Er hat anderen geholfen. Das mussten sie sogar sagen. Bist du der Auserwählte Gottes? Bist du der König Israels? Dann hilf dir doch selbst. Wir erinnern uns ja an Gethsemane. Als Jesus diesen Todeskampf kämpfte und die Schlacht gegen Satan gewann. Er hat sich durch nichts abbringen lassen und immer gesagt, Vater, dein Wille geschieht, nicht wie ich will, wie du willst. Dann hilf dir selbst. Hätte Jesus das getan, säßen wir alle nicht hier. Hätte er den Plan Gottes nicht ausgeführt und sich selbst geholfen, wie ein normaler Mensch, wäre keiner mehr gerettet worden. Und Jesus wusste, und die an ihn glaubten, wussten, Johannes hat es gesagt, das ist das Lamm Gottes. In die Welt gekommen, um sein Leben zu lassen, für uns, damit wir nicht verloren gehen. Und das bekam Jesus sogar noch schriftlich über ihn geschrieben, das ist der Judenkönig. Jetzt müssen wir zu uns sagen, das hat der König meines Herzens für mich erduldet, indem er sein Ja dazu gab. Und vom Pöbel angesteckt lästerten auch einer der Mitgekreuzigten. Hilf dir selbst und uns. Vielleicht der eine, hilf dir und hilf uns. Warum sagt er das eigentlich? Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, warum spricht ein Mann sowas aus? Was wollte der eigentlich? Hilf dir und uns selbst. Wollte der seine Verbrecherkarriere wieder weiterleben, wie vorher? Der andere sagt zu ihm, du fürchtest dich nicht vor Gott? Wir empfangen doch nur, was unsere Taten wert waren, aber der hat doch nichts Unrechtes getan. Mit anderen Worten hält er Jesus für unschuldig. Es war nicht in Gott. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt aber hier an der Stelle nicht, denk an uns. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus verspricht ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Ein hilfloses Sünderherz, das allerdings ehrlich ist, findet Rettung. Das ist heute noch genauso. Gott will unsere Ehrlichkeit und die Bitte, Herr, nimm mich an. Das ist alles, was der Mensch heute zu Jesus sagen muss und er ist gerettet. Und das ist das, worauf Jesus wartet. Es war eine Finsternis über das ganze Land. Von der 6. bis zur 9. Stunde, die Sonne verlor ihren Schein. Können wir uns nicht vorstellen. Aber als ich diese Worte las, ich weiß nicht, wie ich die Finsternis deuten soll. Jesus hat einmal gesagt, das ist die Stunde der Finsternis, das ist eure Stunde. Und du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Also irgendwo, ich empfinde das so, trauerte die ganze Schöpfung, als der Sohn Gottes dort hing. Er war doch mitbeteiligt an der Schöpfung, ist doch alles zu ihm hin geschaffen und durch ihn geschaffen. Und nun hängt er da. War da eine Stille im Himmel? Es ist ja Jubel und Freude im Himmel, wenn ein Mensch gläubig wird. Da freuen sich die Engel. Ich werde erinnert an einen Pastor, einen Evangelist, der kommt eines Sonntags, stellt sich vor die Gemeinde hin und sagt, ich habe keine Predigt. Sagt er, wir hatten Evangelisation, so und so viele haben sich bekehrt. Sagt er, jetzt wird gejubelt. Die Engel freuen sich im Himmel und ich soll predigen. Nö, sagt er, jetzt wird gejubelt. Und dann haben die einen, ich sage jetzt mal, Anbetungsgottesdienst gefeiert. Da wurde Gott gelobt, gejubelt, das war der ganze Gottesdienst. So, er hat sich auch gedacht, das sind Worte, die brauche ich nicht mehr machen. Aber jetzt diese Finsternis. Das war doch keine normale Kreuzigung von drei Verbrechern. Was werden alle Beteiligten wohl empfunden haben? Das ganze Universum nimmt Anteil am Leiden des Gottessohnes. Und doch ist der gekreuzigte Christus das Fundament eines wiedergeborenen Christen. Das hat Paulus den Gemeinden so gepredigt, als Gotteskraft. Und nichts anderes steht heutigen Gemeinden zur Verfügung, die nach dem Wort Gottes leben wollen. Christus, der Gekreuzigte. Und der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben nach unten. Gott nimmt die Trennung hinweg, von oben nach unten. Und wir dürfen vor ihn treten, wie der Hebräerbrief das auch sagt. Lasst uns zu ihm treten. Die Trennung ist aufgehoben. Das heißt, dass kein Mensch mehr von Gott getrennt ist, der Jesus bittet um die Vergebung seiner Schuld und ihm dankt, was er am Kreuz für ihn vollbracht hat. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und er verschied. Und als der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das Volk sah das auch, was da geschah. Sie schlugen sich an ihre Brust und wandten sich wieder um. Waren sie erschüttert? War ihr Gewissen erwacht? Erkannte sie ihre Sünde, ihre Versäumnisse? Erkannten sie das? Wie geht es uns, wenn wir das lesen, wenn wir hören, wenn wir erkennen, dass Jesus sagt, dass auch wir mit dem Kreuz zu tun haben? Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erretten. Aus dem Text geht hervor, dass es eine freiwillige Entscheidung ist, ob ich Jesus nachfolgen will, täglich. Wenn ja, dann verleugne dich selbst. In einem Lexikon zur Bibel fand ich Folgendes: Diese Selbstverleugnung im Glauben an Jesus und aus seiner Kraft findet ihren Lohn darin, dass er vor seinem Vater die nicht verleugnen wird, die ihn nicht verleugnen haben. Denn Jesus bekennen kann nur, hat mit dem Willen Gottes zu tun. Denn er will uns hinein, soweit aus dem Lexikon. Die Frage an uns ist: Wollen wir auch das, was Gott will? Und lassen wir das zu? Das Wort Gottes zeigt uns den Weg. In Galater 6, 14 steht: Es liegt mir aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzt und ich der Welt. Der Mensch, der so lebt, hat sich selbst verlassen und verlässt sich. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus in mir. Oder Römer 6: Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, denn wir mit ihm zur gleichen Zeit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seinen Auferstehung sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Der Text sagt: In Christus getauft, in seinen Tod. In der unsichtbaren Welt sind wir mit Christus begraben und mit ihm auferstanden. Das Kreuz Jesu ist unsere Erlösung. Aber wir leben noch in der sichtbaren Welt und unser Glaube wird angegriffen. Wir haben das ewige Leben, doch der Feind, der Satan, versucht alles, um uns von Gott zu trennen. Was sagt Jesus von unserem Kreuz? Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert. Das Kreuz Jesu und unser Kreuz sind identisch in der einen Sache. Jesus und wir als Kreuzträger. Was heißt das eigentlich, täglich das Kreuz auf sich nehmen? Jemand hat mal das so ausgedrückt: Das Kreuz auf sich nehmen oder sein Kreuz tragen heißt, jeder tut das, was er kann. Bisschen komisch. Ich sage, da stimmt doch was nicht. Jeder tut, was er kann, soll Kreuzträger sein. Ich sage, wenn jeder das tut, was er kann, heißt, dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Aber ein Kreuzträger, wie Jesus das sagt, nehmt euer Kreuz täglich auf euch, heißt, ich gehe zum Hinrichtungsplatz. Denn jeder Kreuzträger ist dorthin gegangen und kam nicht mehr zurück. Das heißt also, unser Leben, unser Ich, unsere Ich-Sucht, haben wir täglich in den Tod zu geben. Und wir kommen von da nicht zurück, sondern wir folgen ihm weiter nach. Das meint Jesus damit, er nehme täglich sein Kreuz auf sich. Und unser Ich, unsere Selbstbestimmtheit hat dort zu verbluten. Aber nur auf diesem Kreuzesweg werden wir unserem Herrn immer ähnlicher. Wenn wir uns Gott so hingeben wollen und auch so beten, wieder unser Gebet erhört wird. In einem Andachtsbuch fand ich zu einem Bibelvers Folgendes. Steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dort schreibt der Autor, der Mensch mit dem Kreuz hat nichts mehr über sein Schicksal zu entscheiden. Darüber hatte er nichts mehr zu bestimmen, als er das Kreuz auf sich nahm. Das, so meint Jesus das. Wir haben über uns nichts mehr zu bestimmen. Wir haben unser Kreuz täglich aufzunehmen und über uns nicht zu bestimmen und auch nicht unseren Willen durchzusetzen. Das Kreuz hat seither alle seine Interessen auf sich gezogen. Es gilt für ihn nur noch eins zu tun. Er muss zum Ort der Kreuzigung schreiten. So hat Jesus das gemeint. Wer mir nachfolgen will, wollen wir so eine Nachfolge, wie Jesus sie meint? Oder wollen wir eine, wie sie uns gefällt, dass wir täglich die richtige Entscheidung treffen? Amen.